Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie und ihr wieder eingeschaltet habt.
Wir begrüßen alle Zuhörer und begrüßen vor allen Dingen unsere wunderbaren zwei Gäste, die diesmal aus der großen Welt der Kulinarik und des Essens zu uns gekommen sind. Das ist einmal der Philipp Jäger und einmal der Johannes Buzey. Philipp Jäger ist Koch und seit kurzem auch Unternehmer. Er besitzt seit diesem Sommer mit seiner Freundin Magdalena Klein sein eigenes Mitarbeiterrestaurant mit Catering-Service und noch vielen anderen Sachen, von denen er uns später noch selber berichten wird. Und es heißt Kleiner Geschmacksjäger. Davor war er 7 Jahre in der Sterne-Gastronomie tätig. Unter anderem war er Küchenchef und junges Talent bei Gourmillo 2017.
Meine erste Frage wäre jetzt natürlich gleich, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, in solchen turbulenten Zeiten, die ja jetzt doch hinter der ganzen Branche liegen, ein Restaurant zu eröffnen
und sich selbstständig zu machen?
Naja, die Frage, also erstmal hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann. Die Frage kann man auch zurückstellen, warum eigentlich nicht? Warum soll man nicht in den schwierigsten Zeiten sich selbstständig machen? Danach kann es nur einfacher werden. Jetzt mache ich alles mit und erlebe alles und kann aus den schwierigen Zeiten schon profitieren. Und wir wurden überall mit offenen Armen empfangen, ob es jetzt Gemeinden sind, die Politik war, ob es unsere Kunden waren, die einfach froh sind, dass immer noch Leute gibt, die sich trauen und was Neues machen und mit viel Kreativität versuchen, durch die doch schwierigen Zeiten zu kommen. Deswegen war es eine gute Entscheidung und es war durch meinen Arbeitgeber davor haben wir uns nach 6 Jahren entschieden, uns zu trennen und dadurch war halt eine neue Entscheidung vorgegeben und dann gibt's halt nur links oder rechts und in dem Fall haben wir halt ein Restaurant gemacht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher hat, weil man einfach Zeit hat, auch Sachen auszuprobieren, oder?
Sagen wir mal, Fehler werden ein bisschen besser angenommen vom Publikum her. Normalerweise, wenn alle Restaurants offen haben, ist einfach die Kritik schneller da. Man hat mehr Möglichkeiten, bei den Kollegen zu schauen, was nicht gut läuft, was vielleicht einem nicht so gefällt. Und in dem Fall sind einfach die Kunden dankbarer und offener für Neues. Und deswegen war der Start von dem her da natürlich ein Ticken einfacher. Letztendlich der finanzielle Aspekt ist am Anfang eh immer schwierig.
Wir reden gleich da weiter. Jetzt gebe ich erstmal rüber an die Martina, die unseren zweiten Gast, den Johannes, ein bisschen näher vorstellt.
Ja, ich freue mich ganz besonders, Johannes, dass wir heute dich für dieses Gespräch gewinnen konnten. Johannes Buzey, du bist philosophischer Praktiker mit Schwerpunkt Gastronomie. Du bist Autor einiger sehr aktueller Bücher. Und du betreibst auch einen Blog mit dem Namen Denkmal. Das finde ich unglaublich. Denkmal, und zwar mit H. Also da ist das Gastmal oder das Essen sozusagen inkludiert. Da ist das Denkmal nach drin. Da ist das Denkmal im historischen Sinne drin. Du bist Philosoph und Theologe mit Hang zum Kochen, sagst du selbst.
Ja, genau.
Und du bist Slowfood-Mitglied seit 30 Jahren. Also ganz vorne
noch nicht
mit dabei.
Ganz, noch nicht ganz, aber fast. Also über 25 sind es auf jeden Fall.
Du bist aber auch Journalist und Autor. Du bist Mitglied im Food Editors Club und hast da wirklich weitreichende Beschreibungen von Landschaften und Essenskulturen bereits sehr verführerisch dargestellt.
Genau, da kann ich gleich kurz einhaken. Ich war nämlich sehr fasziniert von deinem Text, den du geschrieben hast über diese französische Region. Ich weiß leider nicht genau, wie man sich ausspricht. Beauch oder bei Po, bei der Stadt Po?
Bei Po, das genau. Bearn.
Bearn, okay, alles klar. Das hast du so schön und ausdrucksstark geschrieben, dass ich mir gedacht habe, oh, ich will da sofort hinfahren und das mir alles angucken. Und das klang alles so verführerisch.
Das Stichwort Zeit war auch ganz interessant von dir, Marie, in Bezug auf Philipp, weil du sagtest, wir haben ja jetzt Zeit. Also wie ging es dir mit der Zeit jetzt, die wir ja haben?
Ja,
oder die wir halt nicht haben, weil wir 1000 Sachen machen, die uns plötzlich einfallen.
Ja, also erstmal auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das ganz toll, dass ihr mich dazu gebeten habt heute. Und das Thema Zeit ist ja sowieso ein prinzipielles Thema für uns. Und gerade jetzt, glaube ich, in dieser für uns anstrengenden Periode der Pandemie, wird es uns, glaube ich, erstmal wirklich bewusst, wie wir mit der Zeit umgehen. Ja, du hast eben mein Engagement oder meine Mitgliedschaft bei Slow Food erwähnt. Da ist ja der Zeitbegriff schon sozusagen im Namen mit drin, Slow, nicht? Also es geht schon um eine gewisse Langsamkeit, um einen uns entsprechenden Rhythmus und nicht eben dieses schnelle darüber hinwegsehen oder darüber hinweggleiten. Und da denke ich mir, haben wir jetzt gerade in dieser Zeit Gelegenheit, uns das wirklich mal näher auch anzusehen. Und ich glaube auch festzustellen, dass viele Menschen das mittlerweile auch tun und mehr zu schätzen wissen.
Glaubt ihr denn, dass jetzt die Leute, dadurch, dass sie vielleicht mehr Zeit haben, sich auch mehr Zeit zum Kochen und zum Essen nehmen oder wirklich vielleicht mehr darüber nachdenken, was sie machen?
Zumindest muss sich mehr mit beschäftigen. Man konnte nicht mehr so einfach irgendwo in ein Restaurant gehen. Man kann nicht mehr sich genau das Essen nach Hause stellen, was man möchte, und geht dann doch eher mal wieder in die Küche und beschäftigt sich mit dem eigentlichen Thema. Leider Gottes, die eigentliche Zeit des gemeinsamen Essens wird immer weniger, weil es kulturell leider gar nicht mehr so verhaftet ist und verankert ist. Und das ist, glaube ich, auch die größte Arbeit, und die wir Köche oder auch Slow Food Vereinigungen ähnlich haben, wieder den Leuten das gemeinsame Essen beizubringen, weil das gibt es leider nicht in der Form mehr.
Ja, jetzt, da möchte ich gerade mal einhaken, weil gerade durch solche Maßnahmen wie zum Beispiel Homeoffice und Homeschooling natürlich jetzt sozusagen genau wieder eine Gegenbewegung stattfindet. Da haben die Familien schon mal eher wieder die Gelegenheit, sich auf gemeinsame Essenszeiten zu einigen. Das ist früher, glaube ich, oder davor ziemlich eher auseinandergebröselt. Wenn es überhaupt noch sowas wie gemeinsame Mahlzeiten gibt, dann hat sie das vielleicht aufs Wochenende, vielleicht aufs Frühstück beschränkt.
Da darf ich da gleich mal dich fragen, Philipp. Wie bist du denn aufgewachsen? Also habt ihr immer gemeinsam gegessen, ja, oder hattet ihr so eine richtige Esskultur bei euch zu Hause?
Definitiv. Also unter der Woche natürlich schwierig. Mein Vater hat sehr viel gearbeitet, war auch selbstständig, aber am Wochenende, sonntags, war festgesetzt, dass wir zusammen gegessen haben. Da hat mein Vater sich die Zeit genommen, auch zu kochen und für die Familie was zu machen. Und ansonsten bei meinen Großeltern war das sehr strikt. Da gab es um 16 Uhr Tee und man muss um 16 Uhr zum Tee da sitzen. Und wenn man nicht um 18 Uhr zum Abendessen da war, sollte man auch nicht mehr in den Raum reinkommen, dann ist man halt ohne Essen ins Bett gegangen. Also das war schon wichtig und es war auch der Austausch immer wichtig in dem Moment.
Ist nicht jetzt diese Slow-Food-Bewegung und der Versuch, zu sich selbst zu kommen, etwas total auch altmodisches in dem Sinne, dass es ja schon bestand in diesen Riten der Urgroßeltern?
Ja gut, also Slow Food hat jetzt erstmal, es legt sich liegt zwar irgendwie nah, aber hat jetzt erstmal nichts mit langsamem Essen oder mit Langsamkeit beim Essen zu tun. Es hat sicher was mit Bewusstsein zu tun, mit dem bewussten Genießen auch. Ich glaube schon, dass es für Menschen wichtig ist, sich schon mal hin und wieder mal Gedanken zu machen, wo jetzt zum Beispiel ihr Essen herkommt. Also Carlo Petrini, der Gründer von Slow Food zum Beispiel, der sagt, ich möchte gerne die Geschichte von einer Speise, von einem Lebensmittel kennen. Jetzt nicht nur von einem Lebensmittel, von einem Produkt, sondern eben auch von dem Gericht, was daraus gemacht wird. Ja, ich möchte die Gesichter mir vorstellen oder die Hände, die den Käse gemacht haben und so weiter. Ja, das spielt alles für mich eine Rolle bei meinem Geschmackserlebnis, bei dem Erlebnis, wie ich eben Nahrung oder Lebensmittel auch wertschätze wieder. Ja, denn das ist ja etwas, was im Überfluss vorhanden ist, wird normalerweise nicht mehr so wertgeschätzt, und wir leben in einer Überflussgesellschaft, müssen wir wirklich sagen, und da ist der Respekt vor dem Lebensmittel und auch vor denen, die es hergestellt haben, oder auch vor der Natur, vor den Tieren, den Pflanzen und so, natürlich sehr stark zurückgegangen. Damit kämpfen wir natürlich heute immer noch.
Wie ist es denn bei euch jetzt? Ihr habt jetzt gerade relativ neu aufgemacht. Kennt ihr schon all eure, weiß ich nicht, Bauern und Metzger, naja, oder weiß nicht, wo ihr eure ganzen Sachen herbezieht oder die, wo ihr euer Gemüse bestellt,
das,
zum Beispiel?
Das ist natürlich prinzipiell immer die Traumvorstellung. Es ist, muss man immer sagen, Angebot und Nachfrage. Es ist ein Mitarbeiterrestaurant, dementsprechend sind wir preisgebunden und bis zu einem gewissen Grad gehen die Leute mit. Wir versuchen soweit es geht, vernünftig in die Richtung zu arbeiten. Sprich, wir haben einen Produzenten, der für uns unsere Wurst herstellt, wo wir genau wissen, keine Geschmacksverstärker drin, keine Pökelsalze drin, welches Fleisch drin ist. Wir haben eine Behindertenwerkstatt, mit der wir im Sommer arbeiten, die Gemüse anbauen. Wir haben selber einen großen Garten, wo wir auch versuchen, zumindest zu teilen, Kräuter, Tomaten, Kartoffeln auch für den laufenden Betrieb mit zu verwenden. Aber natürlich sind wir über den Preis leider Gottes oftmals auch genötigt, Produkte zu nehmen, die wir normalerweise, sag ich mal, für uns privat vielleicht nicht kaufen würden. Wenn der Kunde es zahlt, sind wir die Ersten, die gerne irgendwo hingehen und sich mit beschäftigen. Aber da sind wir in Deutschland leider noch sehr, sehr weit weg von.
Ich sehe das auch bei einem anderen Thema, gerade weil wir von Slow Food haben ein Projekt, das nennt sich Junior Slow. Da geht es um einen umgebauten Bauwagen mit einer Kücheneinrichtung, wo Kinder im Grundschulalter kochen lernen. Und das ist natürlich insgesamt teurer. Das haben wir auch einen Verein gegründet, der das Ganze finanziell unterstützt, weil die Kinder selbst zahlen gerade mal 2 Euro dann dafür. Und wenn man sieht, was das Thema Schulessen angeht, sind Eltern und auch Kinder in der Folge selten bereit, mehr als 2 Euro, 2,50 Euro dafür zu zahlen, weil... Und das ist schon viel, weil dann kriege ich ja auch schon meinen Big Mac oder irgendwas anderes wesentlich günstiger. Ja, viele haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie man möglichst auch noch mit Bio-Zutaten dann mit zu so einem Preis kochen soll.
Ja, Bio-Siegel mal hin oder her. Selbst beim Bio ist es mittlerweile auf Menge gegangen. Ja. Also wenn ich überlege, was ich für Bio-Chicken Wings zahle, da ist es für mich teurer, ein vegetarisches Gericht zu kochen, wie mit Bio-Chicken Wings im Moment was. Deswegen, das ist immer sehr schwierig dahingestellt. Und man wälzt es immer so gern irgendwie auf die Schulen ab, das Ernährungsthema. Aber es fängt halt doch bei den Eltern an. Deutschland hat halt irgendwie mal vor 20 Jahren verpasst, wirklich beizubringen, was Essen ist und wo das Essen herkommen sollte. Und der Bumerang holt uns halt jetzt gerade ein. Und ich meine, den Kindern kann man keinen Vorwurf machen, denen wird so vorgelebt. Eben. Die kennen es nur so. Und man muss, glaube ich, sehr aktiv dran arbeiten. Das Schlimmste ist halt, dass unser ältestes Kulturgut dadurch kaputt geht. Wir kennen uns mittlerweile mit fremden kulinarischen Gewohnheiten, ob es jetzt Thailand oder ähnliches, besser aus wie mit unseren Deutschen.
Das ist die eine Seite, aber ich glaube auch, dass das, was wir meinen, wo wir uns da besser auskennen, natürlich auch nur ein Klischee oder ein Abklatsch natürlich, ist, ja. Natürlich. Und wenn man dann sieht, also gerade industrielle Fastfood-Ketten natürlich auch auf diese länderspezifischen Küchen setzen, sei es Los Vojos, kann ich mich damals noch erinnern, bei McDonald's oder.
Ja. Oder es gibt Asia aber auch Wochen. Die Allenburger, glaube ich, bei McDonald's.
Das gab's auch,
die
ja.
Schweizer Kulinarik.
Da war diese Anbieterei natürlich auch an dieses Exotische, sage ich jetzt mal, ja.
Aber das ist herrlich, weil es ja überall das Gleiche drin irgendwie.
Ja, im Prinzip.
Das ist ja, alles ja klar.
Und wie bist du, um jetzt nochmal einen Bruch zu haben und nochmal kurz zurück zu deiner Biografie zu kommen, was mich jetzt interessiert, wenn du sagst, bei euch zu Hause wurde natürlich auch Wert drauf gelegt aufs Essen und so. Wie bist du dann selber draufgekommen oder warst du als Kind schon leidenschaftlich mit Essen oder mit hat dich das interessiert? Hast du schon gekocht oder so? Oder wann hast du für dich quasi entschieden, wirklich das zum Beruf dann auch zu machen?
Ich arbeite wahnsinnig gern. Und schon als Kind habe ich einfach gern mit den Händen was gemacht und bin einfach der Praktiker gewesen. Für einen Schreiner bin ich nicht genau genug. Das ist mir zu nervig. Ich bin ein Mensch, der gern aus dem Bauch raus arbeitet und trotzdem eine gewisse Kreativität hat. Alles, was ich zeichne, male oder ähnliches, würde ich kein Geld mit verdienen. Von dem her war dann sehr schnell klar, dass ich in Richtung Gastronomie gehe, weil mich hat es als Kind einfach schon fasziniert, wenn größere Feiern in der Familie waren, dementsprechend in der Küche zu helfen oder da ein bisschen mitzulaufen. Und diese Eigendynamik, die man in der Küche hat, das Teamgefühl, durchaus auch die langen, harten Arbeitszeiten. Also das war schon eine Sache, die mir gefällt, dass wenn man einfach mal nach, man darf zwar offiziell eigentlich nicht sagen, 12, 13, 14, auch mal 16 Stunden aus der Küche rausgeht, eigentlich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, es schon wieder oder immer noch dunkel sein könnte, strahlt das ein gutes Gefühl ab, weil man einfach weiß, man hat einen harten Tag hinter sich, man weiß, was man geschafft hat, man sieht sein Arbeitsergebnis gleich am Abend. Das war für mich als Betriebsleiter oder stellvertretender Betriebsleiter in Stuttgart so anstrengend, die Bürotage. Ich komme morgens rein, der Bildschirm ist schwarz und abends ist der Bildschirm auch schwarz. Ich kann effektiv nicht sehen, was ich geschaffen habe. Wenn ich einen ganzen Tag in der Küche stehe, sehe ich ganz genau auf dem Teller, was passiert ist und ich weiß vor allem eine Viertelstunde später auch, ob es richtig war. Weil der Gast sagt es in der Regel sehr deutlich oder lässt zumindest das auf den Teller, was ihm nicht geschmeckt hat. Und das ist was mich sehr schnell an dem Beruf fasziniert hat, warum ich in den Beruf gegangen bin und letztendlich jetzt auch seit 15 Jahren durchhalt.
Also ist es dann wirklich, weil du es kurz angeschnitten hast, in der wirklich Sterne-Gastronomie, sagen wir mal, oder gehobenere Gastronomie, ist es dann wirklich so hart, wie oft die Klischees dann immer sind? So ein riesiger Druck?
Wir stellen schon gern öfters härter dar, als es letztendlich ist. Es hat sich auch da sehr viel getan, selbst in den 15 Jahren, wo ich in der Gastronomie bin, hat sich der Ton geändert. Es haben sich die Voraussetzungen geändert. Ich habe ganz viele Kollegen, die immer sagen, Sterne-Gastronomie ist das Schwierigste, was man machen kann. Kann ich nur zu Teilen bestätigen. Ich fand es teilweise langweilig. Also ich bin aus der Standardarmee gegangen, weil es mich gelangweilt hat irgendwann, weil ich 8-9 Wochen lang genau weiß, was ich mache. Jeden Tag den gleichen Arbeitsschritt. Natürlich in der schönen Kreativität, aber ich habe nur einen Abendservice für 25 Leute mit in der Regel 10, 15 Kollegen in dem Moment. Ich mag schon so ein bisschen mehr den Druck und das Schnelle und das Anspruchsvolle in der Küche, wenn man ein paar mehr Gäste auch mal draußen sitzen hat. Und ich glaube, das ist einer der Künste, die ich habe, dass ich sehr schnell umschalten kann von Fine Dining auf halt auch mal 300, 400 Personen, trotzdem dann in einem hohen, vernünftigen Niveau zu kochen und zu arbeiten. Deswegen, es ist immer nur so viel Druck und so anstrengend, wie man sich selber macht.
Ich stelle mir das immer vor wie auf so einem Schiff, also so mit ganz klarer Hierarchie, bei einem großen Segelschiff ganz klaren Anweisungen, und aber dann müssen doch alle den gleichen Wind respektieren.
Ja, das hat man wirklich noch. Das ist vor allem bei uns in Deutschland, ist wirklich doch die Hierarchie sehr stark immer. Es gibt es in anderen Ländern, dass die Küchen da ein bisschen aufgebrochen werden. Ich persönlich finde es ganz angenehm, weil wenn man im Service steht und einfach mal 100, 120 Leute draußen sitzen hat, die 2 bis 3 Gänge essen werden, weiß man ja ungefähr, wie viele Teller rausgehen. Die kommen in der Regel alle immer um die gleiche Uhrzeit. Also es ist so ein Slot von 30 bis 45 Minuten, wo in der Regel alle Gäste dann irgendwann mal da sind. Da muss in dem Moment einfach funktionieren. Und es gibt halt auch den Spruch, was im Service passiert, bleibt im Service. Da kann es kurz mal rauer werden. Man muss aber halt einfach danach klar drüber sprechen. Und es gibt halt so gewisse Dinge, die man nicht mehr machen sollte und auch nicht machen darf. Also Pfannen schmeißen oder ähnliches. Das gibt's wirklich nicht mehr. Habe ich noch erlebt, gibt es aber nicht mehr.
Okay, sehr gut. Aber das ist das, was ich auch das Faszinierende finde an allen besten, bisschen gehobeneren Restaurants, was dann alles immer gleichzeitig fertig ist. Also man verzweifelt ja schon selber, wenn man mal irgendwie 3 Sachen macht und es soll dann irgendwie, die Kartoffeln sollen zum Fleisch, ja, was weiß ich, fertig sein. Und da sind dann, weiß ich nicht, 10 verschiedene Gerichte, die dann aber alle gleichzeitig fertig sein müssen.
Das Gute ist, man ist nie allein. Also man hat ja seine verschiedenen Posten, man hat einen ganzen Tag Zeit, Vorbereitungsarbeiten zu machen. Und umso höher die Gastronomie wird, 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, umso mehr Hände werden es und umso mehr Leute werden es. Eigentlich wird es dadurch in einer gewissen Form, dieser eigentliche Service, dieser Druck, der Stress, der wird langweiliger. Da ist viel mehr Konzentration während dem Produzieren eigentlich angesagt, weil man da viel filigraner arbeiten muss, viel mehr vorbereiten muss, viel mehr Handgriffe hat. Und das eigentliche Anrichten, das Fertigstellen des Gerichts, da hat man am Abend eigentlich wesentlich mehr Zeit wie im normalen Restaurant, weil auch die Leute mehr Zeit haben, weil man ja gezielt slow essen geht, also wirklich mal wegen dem Genuss essen geht und definitiv nicht, um satt zu werden. Letztendlich, natürlich sollte man auch satt werden. Aber
also
da
ich bin noch nie aus dem Sternenlokal ausgelaufen.
Nee, ich auch nicht, im Gegenteil.
Aber wie ist es zum Beispiel bei dir, Johannes? Kannst du einfach noch ganz normal essen gehen? Oder
ach doch, ja.
Bist du sozusagen immer so ein bisschen guckst
also,
und so? Oder
Willen,
kannst
nein, du das also total genießen? Ich gehe, ehrlich gesagt, relativ selten mittlerweile essen. Ich koche viel lieber, auch für Freunde und größeren Runde und so. Probiere auch gerne mal was aus. Bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dann eher so der Heilende nach dem Motto, also es darf nur einen geben, ja, so weil und mich dann nochmal so, darfst mal was wegstellen oder vielleicht mal hier einen Karottenschrappen und so, aber bitte jetzt nicht reinkommen und sagen, darf ich dir helfen? Ja, also nein, ich genieße das schon mal, wenn ich schön essen gehen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch in den letzten Jahren, es sind weniger die feinen und gehobenen Restaurants, die mich reizen. Das, was mich mehr reizt, das sind wirklich so, wir haben gerade das Béarn erwähnt, ja. Das ist im Südwesten Frankreich, quasi an der spanischen Grenze. Das Baskenland ist quasi damit verschmolzen. Das ist die Heimat von Henri IV, dem guten König Heinrich, ja, der seinen Untertanen das berühmte Huhn im Topf am Sonntag gönnte und so, ja. Und das ist ganz spannend, da zu sehen, was da im Einzelnen auch wirklich auf dem ländlichen Frankreich auch passiert, ja. Gibt's einen kleinen Ort in Sauveterre, haben sich 2 junge Frauen selbstständig gemacht, die konsequent wirklich nur bis auf Salz und Pfeffer nur lokale Produkte nehmen. Und bei denen man auch nicht einzeln ein Gericht bestellen kann, sondern man kriegt die Platte auf den Tisch gestellt und dann muss ich das Gericht teilen. Die Produkte sind gut und man merkt einfach, man braucht dafür nicht viel. Und das fand ich genial.
Naja, ich glaube, die Sternegastronomie an sich ist eh tot. Also nicht tot im Sinne nicht von tot, aber das Konzept ist überholt. Sagen wir es mal ja. So. Wenn man, egal wo in Deutschland, im Frühjahr irgendeinem Sternelokal essen war, kann man ungefähr 50-60% aller Speisekarten, aller Sternerestaurants schon mal vorbestimmen, weil die alle die gleichen Zutaten drauf
haben. Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, also ich glaube nicht, dass es insgesamt tot ist, auch weil sich auch die Bewertungen, glaube ich, ändern. Ja, man sieht also jetzt.
Ändern müssen.
Ja, sowieso auch schon ändern müssen, aber wenn man plötzlich sieht, dass also auch zum Beispiel ein rein veganes Restaurant einen Michelin-Stern bekommen kann oder so, dann sieht man, dass auch die Redaktionen Gott sei Dank ein bisschen flexibler werden und lernen, ja.
Meinst du mit Bewertungen verändern, meinst du da die Journalisten oder
ja, also
sozusagen
die
drüber schreiben
die Testerinnen
oder die Tester?
Ja, schon. Die nehmen das schon auf und nehmen das schon wahr und das wird natürlich auch sehr geschätzt, wenn du plötzlich aus wirklich Produkten, an denen du achtlos vorbeigegangen wärst, ob das jetzt Wildkräuter sind oder ob das Gemüse ist, früher hätte man gesagt Abfall, ja, irgendwas Spannendes macht, ja, weil man eben auch sich bewusst wird, wie was für eine Verschwendung es eigentlich ist, wenn man anfängt Gemüse zu schnitzen und von der Karotte bleibt halt ein Drittel nur übrig, ja.
Also es gibt quasi ein Nachhaltigkeitskonzept mittlerweile mit drin bei einigen von denen. Die Frage ist mal, wie weit kann man es nachvollziehen? Ich war in Restaurants, wo dann halt beim Filet auch gerne mal nur die Mitte rausgenommen wird und der Rest kommt dann weg, weil kann man nichts mit verwenden. Das ist natürlich in der Sternegastronomie schneller mal, dass man sich die schönsten Stücke raussucht. Deswegen sind oft solche Restaurants in Hotels angesiedelt, weil dann gibt es andere Restaurants, wo man dann ganz gut die anderen Sachen mitverarbeiten oder verwerten kann. Zum Glück, weil es ist ja schade drum, es ist ein Lebensmittel. Warum ich gesagt habe, Sternengastronomie ist überholt, ich finde es sehr schwierig, die verschiedenen Stile, die es heutzutage gibt, unter einen Schirm zu halten. Früher gab es die klassische französische Küche und da konnte man relativ schnell feststellen, wer kocht besser. Mittlerweile haben wir von Eigenkreationen über Molekular, über klassisch französisch und dort einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, wer ist jetzt wirklich besser und die eigene Meinung dann auch noch wirklich rauszuhalten als Tester ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und deswegen gehe ich persönlich mittlerweile lieber in die kleinen, schönen Restaurants, wo ich weiß, ich kriege zu einem vernünftigen Preis eigentlich die gleichen Produkte, gut gekocht von einem guten Handwerker und eine schöne Flasche Wein kann ich mir in dem Moment auch noch leisten. Das finde ich mittlerweile interessanter wie die großen 3 Sterne oder 2 Sterne in dem Moment.
Man fühlt sich auch wohler, irgendwie das andere ist oft zu viel.
Ja gut, also
Chichi
die große
auch noch außen
Oper.
So, ich weiß auch nicht, aber das ist ja auch persönlicher.
Der große Plattenservice ist zum Glück vorbei. Also es gibt schon tolle Konzepte von 1- und 2-Sterne-Köchen, wo man sich wie in einem Wohnzimmer fühlt und wo die Show dazugehört. Ich meine, das ist ganz klar, es ist eine Art von Event-Gastronomie. Man geht nicht nur zum Essen hin, sondern man geht ja hin, um 4 Stunden, 5 Stunden beschäftigt zu sein, was anderes zu sehen, neue Eindrücke zu kriegen. Das
klar.
ist schon das ist der interessante Part.
Ja, klar.
Jetzt ist vorhin noch mal ein ganz anderes Stichwort gefallen. Das hat mich sehr interessiert. Du hast die Einfachheit beschrieben und dabei gesagt, nur Salz, nur ein bisschen Salz. Das Salz, seit wann gibt es dieses Konzept mit dem Salz? Oder wie viel Salz? Oder wie ist das? Was habt ihr für ein Verhältnis zum Salz?
Also ich kenne keine Esskultur, in der Salz keine Rolle spielt.
Wie ist das in der asiatischen Welt? Ich glaube nicht, dass sie direkt Salz verwenden in unserem Sinne, sondern sie haben diese Fischsoßen.
Ja gut, aber sie würzen über die Fischsoße
auch
oder
mit
der
Salz.
Sojasoße.
Ja, klar.
Die ja salzig.
Das wird ja auch fermentiert mit Salz.
Salz ist ja nicht nur als, wir nehmen es ja mittlerweile nur als Würzmittel. Ja, das war ja an sich zum Haltbarmachen ursprünglich mal gesehen und ja wirklich wichtig.
Bevor die Kühlung sozusagen wirklich standardisiert wurde, keine andere Möglichkeit oder kaum andere Möglichkeiten, das Lebensmittel haltbar zu machen.
Naja, ich glaube, ohne Salz wäre das Leben oder das Essen sehr langweilig.
Klar.
Es ist einfach die Würze, die dazugehört. Und das Schöne ist ja irgendwo, dass wir mittlerweile nicht nur auf eine Art von Salz, sondern wirklich auf verschiedene Salze zurückgreifen können und mit denen arbeiten können oder dürfen, eher gesagt.
Weil wir gerade über die verschiedenen Essens- oder Länder gesprochen haben, habt ihr beide denn irgendeine Essensrichtung, die ihr besonders mögt oder gerne kocht? Oder also es gibt ja viele, die so total die asiatische Küche lieben und vorziehen und das gerne mögen oder eher die Mittelmeerküche oder wie auch immer.
Böse gesagt, die europäisch-asiatische Variante der Küche zu kochen ist halt wahnsinnig einfach, weil man einfach ein paar Süßchen zusammenkippt und es schmeckt schnell anders. Liegt auch oft daran, dass da gewisse E-Nummern drin sind. Das gibt dem Ganzen halt dann ein bisschen Schub. Prinzipiell bin ich für alle Küchenstile offen und versuche alles zu kochen. Ich werde mir nie auf die Fahne schreiben, dass ich wahnsinnig gut Japanisch oder ähnlich kochen kann, weil ich es nicht gelernt habe. Ich bin auch nicht aber der große bayerische Schweinsbratenkoch, sondern ich bin irgendwie ein bisschen multikulturell eben gerade durch die Sternegastronomie. Ich versuche aufs Produkt zu kochen und letztendlich koche ich so, wie es mir schmeckt. Und wenn es jemand bei mir nicht schmeckt, dann muss er in ein anderes Restaurant gehen.
Ich bin ein bisschen vorbelastet, also auch familiär. Man sieht es am Nachnamen, mein Vater kommt aus Slowenien, meine Großmutter, also seine Mutter, war Köchin. Die hat natürlich österreichisch-ungarische Küche gekocht. Meine Tante machte das mindestens genauso gut. Also deren Wiener Schnitzel, deren Topfpalatschinken und deren Apfelstrudel, das habe ich bis zum Schluss geliebt, muss ich sagen. Ja. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die war auch eine gute Köchin, die kam aus Königsberg, also genau die entgegengesetzte Richtung, die kam auch aus dem Forsthaus, also das heißt, die war Försters Tochter und die hatte natürlich dann eher die Erfahrung mit Wild und solchen Sachen, was sie in Slowenien wieder gar nicht kannten. Ja, und als ich in der Schule Französisch angefangen habe zu lernen, habe ich mich eben auch auf die französische Küche irgendwie so ein bisschen eingeschossen im Lauf der Zeit.
Wie sieht denn dann der Alltag aus? Wer kocht denn bei euch zum Beispiel?
Kocht da jemand? Oder habt ihr doch irgendwie...
Ich koche schon auch in der Regel eher am Wochenende. Ich möchte, wenn ich koche, auch wirklich die Zeit dafür haben. Und ich merke das auch, wenn ich in die Küche gehe und anfange, irgendwas zu schnipseln oder ein Stück Fleisch zu parieren oder so, wie der Stress so von einem abfällt. Ja.
Wie ist es bei euch?
Einer der meistgestellten Fragen, auch im Freundeskreis, dann, weil Magda ja auch Köchin ist, wer kocht noch, kocht überhaupt? Wir kochen wirklich und wir kochen eigentlich jeden Abend eigentlich noch. Und wenn es nur die schnelle Pasta ist, warum? Das ist die einzigste Zeit am Tag, die wir uns für uns nehmen. Und wir sitzen wirklich jeden Abend zusammen und essen miteinander. Was wir nicht dafür haben, sind so ausschweifende Kochgeschichten. Das lassen wir ein bisschen weg, weil wir auch ein bisschen tricksen können. Wir haben den größeren Kühlschrank, wir haben einen großen Betrieb mittlerweile, können reingehen und nehmen halt dann die fertigen Fonds und Soßen schon mal mit und können deswegen da den Schleichweg am Wochenende nehmen und trotzdem größer aufkochen mit weniger Arbeit. Ja.
Das ist natürlich dann schon praktisch.
Ja, großartig.
Richtig. Ja, und dann gibt's natürlich noch das Kochen mit Freunden. Also ich meine, ich habe natürlich auch viele Freunde und Freundinnen, die auch genauso gerne kochen und in der Küche stehen und mit denen man auch mal gemeinsam was ausprobiert. Also jetzt unabhängig davon, dass ich eben gesagt habe, Highlander-Prinzip in der Küche.
Ja. Ja, du bist ja auch Autor und Philosoph. Da gibt es bestimmt passende Texte auch, die mit denen du das manchmal vielleicht garnieren kannst.
Also ich hatte mit einer Kollegin mal, die war früher beim Bayerischen Rundfunk, die hat auch ein Buch geschrieben, Zu Tisch mit großen Denkern. Mit der habe ich dann auch mal das ein oder andere philosophische Kulinarium gemacht.
Mhm. Ja. Wie ist es bei euch? Ihr macht ja, glaube ich, auch solche Koch-Events oder Kurse oder so bei euch?
Wir arbeiten hart dran, dass wir eine Gaststättenkonzession bekommen, dass wir Veranstaltungen feiern, Kochkurse bei uns vor Ort machen können. Haben eine Kochschule in München, mit der wir aber noch zusammenarbeiten, wo wir immer mal wieder mit drin sind. Und planen sehr, sehr vieles noch.
Aber bei euch draußen macht ihr, in eurer Küche macht
in
ihr auch?
In unserer Küche machen wir es auch.
Wo seid ihr denn genau eigentlich?
Stadtrand München. Wir sind in einem Gewerbegebiet in Holzkirchen, in einem großen Gebäude, wo 16 Firmen mit drin sind, haben einen sehr modernen Raum, sonst hätte man den gar nicht genommen. Also es ist nicht das, wie es scheint normalerweise, wenn man an eine Kantine oder Mitarbeiterrestaurant denkt, sondern wir reden von Natursteinböden, wir reden von Designermöbeln, wir reden von einer viel zu großen und viel zu gut ausgestatteten Küche, was ich natürlich schrecklich finde. Schauen wunderschön auf die Alpen, haben einen der schönsten Sonnenuntergänge, glaube ich, in ganz Holzkirchen, wenn man die Zeit hat, auf unserer Terrasse zu sitzen. Und das war so der Grund, wo wir gesagt haben, es ist nicht klassisch Kantine, wir sind definitiv nicht Kantine, das passt irgendwo zusammen und da kann man viel draus machen. Hatten auch schon mal einen kleineren Dankeschön-Abend, weil wir so eine Art Genießerabende, Philosophieabende oder eben mit Produzentenabende machen wollen. Ich nenne es immer so ein bisschen für meine eigene Seele kochen. Da ist mir vollkommen wurscht, wer was zu sagt. Ich will einfach meine 6-7 Gänge kochen können, will Spaß dran haben. Und in der Regel haben die Leute, die dann kommen, auch Spaß dran. Und sonst müssen sie mehr trinken.
hört sich toll an.
Auf jeden Fall.
Ganz laut.
Auf jeden Fall.
Und ist das schon auch ein bisschen eine Frage von Design, wenn du deine Leidenschaft in diese Zubereitung der Gänge
kommt die Lieblingsfrage, ist es Kunst? Ich bin kein Freund, Kochen als Kunst zu bezeichnen. Für mich ist Kochen Handwerk. Und es gibt in jedem Handwerk gibt es einen Feinmechaniker und es gibt halt auch mal einen gröberen Mechaniker. Aber letztendlich, es ist ein Schaffen mit den Händen. Und natürlich gibt man einen Großteil Kreativität mit rein. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, immer ein Auszug von dem, was man erlebt hat. Sprich, welche Betriebe ist man durchlaufen? Wie ist man aufgewachsen? Was isst man gerne? Welche kulturellen Einstellungen hat man? Und das kann man, glaube ich, dann schon bei einem Koch irgendwann erkennen. Also wenn ich selbst ein Gericht kreiere, gehe ich schon meine Stationen durch und pick mir die Techniken oder das Produkt, vielleicht auch wirklich mal ein Rezept raus, wo ich sage, das würde ich einfach gerne mal wieder kochen, das wäre passend oder das hilft mir jetzt in dem Moment für dieses Gericht.
Also es erscheint die Persönlichkeit des Kochs durch im Grunde.
Im Optimalfall ja.
Ja.
Wunderbar. Also zumindest, sage ich mal, in der Sterne-Gastronomie ist es ja einer der großen Punkte, dass man eine Handschrift sieht. Das ist ja immer, was ist die Handschrift des Koches? Wenn er mit der Soße auf dem Teller unterschreibt, eher weniger, sondern wirklich dieses Geschmacksprofil, dass man früher oder später rausschmecken kann, das kommt von dem oder zumindest muss es aus der Richtung kommen, was den Geschmack angeht.
Die Kunst beim, wenn man jetzt sagen will, ist jetzt Kochen Kunst oder nicht? Also ich würde ja sagen, die Kunst beim Kochen ist ja jetzt auch nicht so das Gericht, wie es dann auf dem Teller liegt. Das sieht manchmal toller aus, manchmal weniger toll, sondern es ist ja eher das Entstehen im Kopf, oder? Also dass man diese Kreativität hat, um jetzt sich irgendein Gericht auszudenken, also jeden Tag aufs Neue und nicht wie alle zu Hause immer 100-mal Nudeln machen, weil ihnen einfach nichts anderes einfällt, sondern dass man sich wirklich ausdenkt, heute mache ich den Fisch so und so mit Zutat XY.
Hat natürlich auch was mit der gewissen Freiheit zu tun, wie man arbeiten kann. Also ich meine jetzt auf die Betriebsstätte, wo wir jetzt sind, ist man natürlich ein bisschen gebundener, weil man hat natürlich einen Preisrahmen, man hat gewisse Vorstellungen von den Gästen, die man in dem Moment natürlich mit reinnehmen möchte. Das ist das Schöne, wenn man in Lokalen ist, wo Leute rein zum Genießen kommen. Da kann man wesentlich freier arbeiten, kann einfach sagen, ich probiere das gerne mal aus und kann mehr Komponenten auch auf den Teller nehmen und mit dem Geschmack viel extremer spielen. Weil wenn ich jetzt ein einziges Gericht esse, also einen Hauptgang, dann kann der längst nicht so gewürzt sein, wie wenn ich ein 6-Gang-Menü esse oder 7-Gang-Menü, weil die Portionen kleiner sind. Da habe ich nur 3-4 Löffel, da muss ich natürlich viel intensiver kochen, kann in dem Moment auch viel kreativer kochen. Man könnte jetzt böse sagen, weil es auch zum Glück schneller vorbei ist, wenn es nicht geschmeckt hat. Was natürlich bei einem großen Hauptgang ärgerlicher ist. Aber das Schwierigste in einem großen Menü gibt immer zwei Gerichte, die am schwierigsten sind. Das Amüsgöl und der Hauptgang. Warum das Amüsgöl? Weil es eigentlich nicht viel sein soll. Es soll nur ein Bissen sein. Aber eigentlich in diesem einen Bissen muss ich am meisten rüberbringen, weil das ist der Start fürs Menü. Und in dem Moment entscheidet sich bei vielen schon im Kopf, wird's ein guter Abend oder wird's nicht ein guter Abend? Langweilt mich das Essen oder langweilt's mich nicht? Will ich mehr davon? Deswegen muss man da schon immer sehr gut und genau überlegen, was man machen will. Und beim Hauptgang hat man oft das Problem, man ist sehr beschränkt, was Fleisch angeht. Mehr Tiere können wir nicht entdecken auf der Welt. Wenn man Ameisen auf den Teller gibt, hat man ja auch schon gesehen, in Europa ist der Aufschrei manchmal ein bisschen größer, wie man es eigentlich haben möchte. Und da ist der Geschmack in einer gewissen Form immer ein bisschen schon vorgegeben, wie es hingeht. Und deswegen finde ich persönlich den Hauptgang immer am langweiligsten. Also lieber bestelle ich mir 2 Zwischengänge und lasse den Hauptgang weg, weil die sind meistens viel interessanter gekocht und haben viel mehr Geschmack drin.
Das ist ein guter Tipp, das werden wir jetzt das nächste Mal auch machen. Alle Zwischengänge essen. Nur noch Zwischengänge bestellen. Würdet ihr alles probieren oder alles essen oder wie seht ihr das?
Mich würde es prinzipiell interessieren. Ich muss bei vielen Dingen mich zwingen, den Kopf auszuschalten, was nicht immer klappt. Also ich war in Mexiko, da wollte ich nicht immer unbedingt überall hingreifen. Wenn ich es nicht wusste, was es ist und es mir dann schmeckt, dann ist es wunderbar. Das hat aber rein mit mir zu tun. Und wenn jemand anderem das schmeckt und er das essen möchte, viel Spaß.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch weniger, also vielleicht nicht ganz experimentierfreudig. Es gibt bestimmte Dinge, die mir allein schon von der Vorstellung her zuwider wären. Es gibt eine norwegische Spezialität, Lutefisk.
Irgendein Fisch.
Ja, das wird also irgendwie, das ist so etwas, was, also, wenn ich mir denke, dass, also, Gut, auf der anderen Seite, Menschen haben das erfunden, um es zu essen.
Und es haben schon andere überlebt.
Insofern muss das auch irgendwie auf was. Also vielleicht würde ich es probieren, wenn ich dazu eingeladen würde. Ich erinnere mich an meine ersten Begegnungen in Frankreich als Austauschschüler nicht. Und dann gab es an einem Abend Trieb, also Kutteln. Und die konnte ich schon deshalb nicht essen, weil das war das Hundefutter, was meine Mutter immer für unseren Schäferhund gekocht hat, ja.
Man erweitert aber auch sicher die Entscheidungsfreiheit, die man hat, indem man immer wieder neugierig ist, denke ich mal.
Aber ich glaube, es ist wirklich ein Phänomen auch. Wir sind neugierig, wir probieren sicher auch das eine oder andere. Aber die Regel ist das nicht. Und wenn ich sehe, also das meiste, worauf die Menschen abfahren, ist also süß und oder salzig. Vielleicht nochmal ein bisschen scharf, um die Geschmacksnerven zu betäuben hin und wieder. Ich halte es schon für schwierig und halte es auch für eine Geschmacksverarmung, die dann natürlich stattgefunden hat, weil sich viele Menschen eben nicht mehr vorstellen können, sich auf einen Geschmack einzulassen.
Ja gut, unsere Produkte werden ja auch dahin gezüchtet. Ja, also man sieht ja, Bitterstoffe sind mittlerweile weggezüchtet. Ja, im Gegenteil, jetzt sind wir an dem Status, wo man versucht, wieder bisschen rückwirkend Bitterstoffe in Salate reinzukriegen.
Zum Beispiel, ja.
Weil man merkt hat, das ist ja gar nicht so schlecht für den Körper. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal sehr schwierig. Auf der einen Seite kennen wir die ganze Welt und auch die Geschmäcker der Welt, aber andererseits möchten wir genau nur in dem Schema essen, wie es uns vorgelebt wurde oder wie McDonald's halt den Loch Woches macht. So muss Mexiko schmecken und anders will ich es nicht schmecken. Ich fand es sehr faszinierend, wo ich das erste Mal in Mexiko war, dass es anders riecht. Ist viel blumiger. Also der Mais, den die haben, die ganzen Straßen riechen nach einem blumigen, gerösteten Mais. Den Geruch kannte ich nicht. War bei der starken Meinung, dass ich mexikanisches Essen kenne. Danach wusste ich, ich kenne es definitiv nicht. Es ist viel, viel schichtiger.
Ja. Muss man denn als Koch in deinem Fall oder als jetzt jemand, der sich mit Essen in aller möglichen Form beschäftigt, Wein auch wirklich als mögen und ein Weinliebhaber sein? Also gehört das irgendwie dazu?
Sommelier ist der schönste Beruf der Welt, weil man hat die Erlaubnis zu trinken während der Arbeit, sagen mal so viele so schön. Aber letztendlich ist es ja wirklich das Wissen dahinter und dass man sich auskennt, wo der Wein herkommt. Auch zu schmecken, zu riechen, kann oder muss dieser Wein einfach mal noch länger liegen bleiben. Wie verhält er sich mit 1-2 Grad mehr oder weniger? Ist er wirklich passend auf dieses Essen? Ich meine, Thema Essen, Wein geht natürlich Hand in Hand, wird aber auch immer schwieriger. Das ist immer wieder beim Thema Salz und Säure. Wir Köche würzen immer stärker. Wir wollen immer mehr an die Grenze, weil wenn jemand in ein 2-Sterne-Lokal geht, soll er das Geschmackserlebnis haben. Und dementsprechend geht man natürlich mit der Würzung immer mehr an die Grenzen. Da können die Weine teilweise gar nicht mehr mithalten. Also werden die auch immer mehr Säure, noch knackiger, noch. Ich persönlich trinke keine Weinbegleitung mehr in Sterne-Restaurants, weil ich es vom Magen her nicht schaffe. Weil ich habe gesagt, das Essen oder das Getränk. Also dann lieber einen leichteren, begleitenden Wein nur. Ansonsten steige ich nach 4 Gängen aus und habe Sodbrennen.
Also wusste ich vorher auch nicht.
Wusste ich auch gar nicht.
Sehr interessant. Ja, da merkt man aber auch, wie sich zum Beispiel auch die Weinstile ändern. Jetzt sind zum Beispiel so Orange-Weine oder Natural-Weine oder sowas sehr, sehr stark im Kommen. Und das sind natürlich dann also die Korrespondenzen, die man sagt, wenn man stärker würzt, wenn man intensivere Geschmäcke hat, dann braucht man solche Weine, die auch entsprechend was dagegen setzen können.
Was sind denn Orange-Weine?
Das sind im Prinzip, ich sage mal kurz gefasst, Weißweine, die wie Rotweine im Fall auch auf der Schale vergoren werden und die deshalb auch eine wirklich orange Farbe bekommen, ja, weil sie auf dem Schalenkontakt, durch den Schalenkontakt eben halt intensiver in der Farbe sind.
Das
ja.
Und dann arbeitet man mit der Spontanvergärung?
Man verarbeitet mit Spontanvergärung, man arbeitet teilweise auch da mit sehr alten Techniken, also zum Beispiel auch oxidativ, indem man die Weine auch in Luftkontakt hat oder auch im Holzfass oder auch ganz besonders gerne mittlerweile wieder in Amphoren ausbaut und so, nicht nur in Holzfässern.
Das ist ein bisschen back to the roots. Ein bisschen ehrlicher gemacht, auch gerne mal wieder mit den Füßen nur die Trauben gestampft und eben durch die Spontanvergärung. Allgemein ist ja Fermentieren, jeder sagt immer, moderne Küche fermentieren, das ist das, was wir vor Jahrhunderten schon gemacht haben, wo aber ein paar Leute drauf kommen sind, hey, das, was die Alten gemacht haben, war gar nicht so doof, machen wir auch mal wieder. Mhm. Und das Gleiche ist beim Wein, einfach mal wieder 3 Schritte zurückzugehen, die ein oder andere Maschine mal wegzulassen. Ist Geschmackssache.
Was wünscht ihr euch denn eigentlich von einer Zukunft der Esskultur in der Gesellschaft? Oder in Deutschland meinetwegen? Wir können es auch regional sehen.
Wunsch ist immer schwierig zu sagen. Jeder versucht natürlich mit einem Auge immer in die Zukunft zu schauen. Alleine schon, um das passendste Konzept zu finden, um die nächste Bowl oder was auch gerade irgendwo gehypt wird.
Henne oder Ei?
Vorne also, dabei
das
zu
ist
sein.
Die Frage, genau. Henne oder Ei? Was ist zuerst eine Entwicklung in der Gesellschaft und du reagierst oder du machst hier irgendwelche Impulse, die du in die Welt setzt und dadurch reagiert die Gesellschaft?
Genau. Also das Schönste, der größte Wunsch ist natürlich, dass ich einfach die Leute mehr mit dem beschäftigen, was sie essen und gerne auch mal, wie es in Frankreich einfach ist, gern auch mal den Euro mehr ausgeben und vielleicht einfach mal ein paar Schuhe weglassen oder nicht den großen Sportwagen fahren müssen, sondern einfach dieses Kulturgut und diesen Genuss an einem Lebensmittel wiederzufinden.
Das wäre so schön. Und da muss man aber, glaube ich, auch mithelfen, also muss man auch helfen und da Trittbretter schaffen, glaube ich.
Genau, man muss
aber
schon
nicht von alleine, weil wir ja alle auch Instinktmenschen sind und nicht nur Kopfmenschen.
Für viele ist es immer noch eine Preisfrage.
Ja, klar.
Ja, die sagen sich, ich kann mir das nicht leisten.
Aber die Schuhe können sie
sich
leisten.
In vielen Fällen heißt das ja, ich will es mir auch nicht leisten.
Ja, ja, das ist die Frage.
Weil mir halt anderes wichtiger ist.
Ist ja weg dann das Essen.
Das neueste Smartphone, ja, aber der alte Goethe hat ja nicht umsonst gesagt, kein Genuss ist vergebens, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend. Wenn ich einen besonderen Abend genossen habe mit einem wunderbaren Essen, das bleibt mir ewig in Erinnerung. Das bleibt mir definitiv in Erinnerung, ja. Und ich erinnere mich natürlich jetzt nicht mehr vielleicht an jeden einzelnen Geschmack, aber ich erinnere mich vielleicht daran, mit wem ich das genossen habe, in welcher Atmosphäre das war, welche Gelegenheit das war. Das sind Momente, die wir gar nicht genug schätzen, weil wir glauben, die sind ja eh dann irgendwann vorbei.
Man sieht es an Geruch und an Gehör. Ja, das ist das, was uns am meisten in die Kindheit zurückbringt.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Schöne und das ist eigentlich immer das große Ziel von vielen Köchen, dass sie bei Leuten Kindheitserinnerungen wecken können. Weil da
zum
geht
Beispiel
man
auch, ja,
auf die tiefsten Emotionen in dem Moment. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir gerade für Kinder, für Jugendliche Essen näher bringen. Es geht um diese Liebesgerichte, diese Wohlfühlgerichte, eher gesagt.
Obwohl es gibt einen wunderbaren Roman von einer Französin, Muriel Barberi heißt die, mit dem schönen Titel »Die letzte Delikatesse«. Und da geht es um einen Gastrokritiker, dessen letztes Stündlein am Schlagen ist. Also der Arzt hat ihm gesagt, die nächsten 48 Stunden wirst du nicht überleben, weil das Herz einfach nicht mehr mitmacht und so. Und er sucht jetzt sozusagen den ultimativen Geschmack, die letzte Delikatesse, an die er sich wirklich erinnert und geht im Geist sämtliche Menüs, Picknicks durch, seine ganzen Beziehungen, seine ganzen Affären, unter denen seine Frau gelitten hat. Das wechselt immer ab mit den Menschen, die ihm wirklich nahe standen, also seine Frau, seine Kinder, auch seine Zugehfrau und so weiter, der Clochard unten an der Pariser Wohnung oder auch der Concierge und so. Und wie er dann versucht, das nach und nach rauszufinden, was dieser Geschmack war, der ihn so fasziniert hat. Und es kommt nachher raus, ein industrielles Gebäck. Bevor er den letzten Atemzug macht, schickt er also noch jemanden, lässt dieses Gebäck sich besorgen, irgendwelche Madeleine oder sowas, also pappsüßes Zeug.
Gott, oh Gott. Aber ich glaube, was man auch diesen Aspekt, dass man genießen und so kann, ist total wichtig. Aber auch, wenn man diese Kultur des Essens in Deutschland mehr fördern würde oder so, hat ja nicht nur das als Gutes, sondern bringt ja noch ganz viele andere Sachen mit, den Tierschutz, den Anbau von Sachen. Also das ist ja alles da. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben würde für Sachen, könnte man auch, wie gesagt, die Tiere anders halten oder es gäbe einen höheren Fleischpreis und das Gemüse könnte man vom Biobauern holen, was weiß ich, der die Äpfel halt noch.
Aber vielleicht ist es auch eine politische Entscheidung,
so, denke ich.
Ich persönlich bin kein Freund von diesem Bio-Siegel, weil eine Bio-Kartoffel im Supermarkt heißt nicht, dass sie aus der Region kommt. Die kann auch irgendwo von Timbuktu hergeflogen sein.
Ja, genau. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meine jetzt schon, dass das dann auch regional ist
das von Wichtige
sozusagen slow geholt vom Gegenüber oder von nebenan oder
absolut,
aus der Region.
Es sind halt viel politische Entscheidungen, halt sehe ich in vielen Dingen. Wenn man einen regionalen Einkauf in Supermärkten fördern würde und dementsprechend den Preis weitergeben würde, wären auch Leute bereit, das zu zahlen. Mittlerweile ist es teurer, sich vegetarisch zu ernähren, wie Fleischesser zu sein, weil wir einfach dermaßen Dumpingpreise haben, weil aber auch immer noch Fleisch einer der großen Wirtschaftspunkte ist für Deutschland, das Produkt auch nach Übersee zu schicken und weiterzuschicken.
Wie schnell haben wir auch wieder letztes Jahr es erlebt, Tönnies, ja, wie sich Corona ausgebreitet hat in diesen Betrieben? Redet heute noch jemand davon?
Nein.
Eben. Meint ihr denn, dass sich das ändern wird jetzt? Also nach, wenn die Pandemie irgendwann mal wieder vorbei ist?
Es ist ja jetzt schon wieder vergessen. Das ist, obwohl wir mittendrin noch sind.
Es wird ja noch schlimmer.
Es ist überhaupt keine Frage. Der macht nach wie vor weiter. Der ist halt Hauptsponsor von irgendwelchen Fußballvereinen.
Ja, ja gut, aber es ist halt auch die Nachfrage da. Also es ist immer eine große Nachfrage. Wir kommen eigentlich aus einer Kultur, die einmal in der Woche Fleisch gegessen haben. Mittlerweile essen wir dreimal am Tag Fleisch. Natürlich, wenn das Hackfleisch wesentlich günstiger ist wie das Hundefutter mittlerweile, dann greift man halt doch schneller zum Fleisch oder zum Aufschnitten oder zur Wurst. Also da gibt es, glaube ich, viele Entscheidungen, die die Politik ändern kann und sollte. Der falsche Weg ist, überall drauf zu schreiben, was drin ist, weil es interessiert keinen, es liest letztendlich auch keiner, verstehen tut schon längst keiner mehr, sondern einen finanziellen Anreiz zu geben in dem Moment und das Umdenken und das Umschulen bei Kindern, denen einfach wieder die Produkte näher zu bringen, die Kultur näher zu bringen und eben auch mal zu schauen, oder zu erklären, dass es nicht jeden Tag das Stück Fleisch sein muss.
Jetzt sagt man, okay, das geht nicht mehr so. Wir stehen jetzt mitten im Klimawandel und so weiter. Und jetzt kommen dann so tolle Entwicklungen wie das Laborfleisch aus der Petrischale. Wir brauchen jetzt keine Milliarde Rinder mehr, die wir auf der Welt haben, sondern wir brauchen vielleicht noch weltweit 100.000, aus deren Zellen wir dann das Fleisch gewinnen im Labor, was und zwar ohne Tierleid, wie das ja dann immer so schön heißt. Ja, nur um welchen Preis kommt denn das? Da geht uns auch von der Artenvielfalt her eine ganze Menge verloren. Vom Geschmack ganz zu schweigen natürlich, aber insgesamt wird diese Verarmung natürlich auch noch industriell bedient.
Manchmal ist es sinnvoller, statt zu sagen, ich will der Umwelt was Gutes tun, was ist jetzt gesünder, ein heimisches Wild mal zu essen oder mir eine Avocado aus Mexiko oder Spanien oder irgendwo herfliegen zu lassen. Also da sind einfach so Grunddiskussionen, glaube ich, manchmal in der Gesellschaft zu führen und die gehen manchmal in die falsche Richtung, weil es ist oft das Tierwohl, was ganz oben stehen soll, keine Frage, aber jeder redet immer vom Umweltgedanken. Wir machen uns wenig Gedanken, wo unser Gemüse herkommt. Wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken, wo unser Fleisch herkommt. Letztendlich aber auch nur bis zur Kasse, bis wir das Portemonnaie aufmachen. Dann ist der Gedanke meistens auch verloren, man nimmt es günstiger. Aber wirklich mal durchgehend zu denken, wie kann ich aus meiner Region mich ernähren?
Es ist ja schon schwierig genug, ein gutes Brot zu bekommen.
Ja. Eine gute Kartoffel in Deutschland.
Eine gute Kartoffel.
Wir sind das Kartoffelland schlechthin. Man kriegt nur noch schlechte Kartoffeln bei uns.
Ja.
Das ist eine unglaublich. Wir haben von allem zu viel und von der Qualität zu wenig. Es ist unglaublich.
Definitiv, ja. Definitiv. Es gibt mittlerweile schöne kleine Gemüsezuchten oder auch Rinderzuchten und ähnliches in Deutschland. Also es ist viel Bewegung drin. Es gibt einen Johannes Schwarz hier in München, der sich auf Urtomaten und Artischocken und ähnliches spezialisiert hat. Ein Freund von mir hat ein Catering-Unternehmen und schafft 70% seiner Lebensmittel selber anzupflanzen.
Wie heißt der?
Dominik Plötz, Bayerisch Barbecue. Was ein irrsinniger Aufwand ist, aber man schmeckt es am Ende des Tages.
Also man merkt die Qualität. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, mehr Geld auszugeben und auch sich dafür einzusetzen.
Es ist ja nicht immer unbedingt mehr Geld. Also deswegen bin ich so ein Freund der Schwäbischen Alb. Da gibt es viele kleine Familienbetriebe, die schönen Käse machen, die Kartoffeln anpflanzen und ähnliches. Zum vernünftigen Preis, zu dem Preis, was es kostet. Wir haben bei uns, umso weiter wir im Süden zu uns kommen, immer das Problem, wenn jemand meint, er macht ein besonderes Produkt, schreibt da Manufaktur drauf und verlangt 40% mehr. Mhm. Und das ist halt auch irgendwo schade. Natürlich, ich gönne jedem sein Geld, aber manchmal muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen und einfach nur sagen, ich mach's gerne und es ist mein Beruf und jeder soll was von haben.
Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich auch eins, wir haben ja diese Struktur, normalerweise wir gehen in den Handel, um was zu kaufen. Ja, der Kontakt zum Erzeuger ist ja in der Regel nicht mehr,
man ist ein
nicht mehr da.
Letztlich.
Ja, und wir haben bei Slow Food vor 10 Jahren, habe ich das mit einer Freundin zusammen ins Leben gerufen, als Initiative, mittlerweile hat sie das verselbstständigt, nennt sich Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Und wenn ich sehe, also wie unsere Marlene, die da wirklich, also sich mit Herzblut reinhängt, nicht? Also zu den Bauern nach Fischbach auffährt oder nach Niederbayern fährt, um die besten Produkte da rauszukriegen, den Ziegenkäse von dort, die Fische von da. Das macht mir natürlich dann wieder Mut, weil ich sehe, es gibt diese kleinen Initiativen. Man kann sagen, es ist ein Tropfen auf heißen Stein, fällt natürlich überhaupt nicht weiter auf.
Aber es gibt sie,
Aber es gibt sie. Und das ist dieser Gedanke, den Carlo Petrini damals, als er gesagt hat, Slow Food geht mir viel zu sehr in diese Gourmet-Richtung, so von wegen, deswegen elitär und Barolo und Trüffel.
Das ist ein Klischee natürlich.
Das Klischee, ja. Architekten, die in den Tweetsackos irgendwo in Altbauwohnungen sitzen und Barolo schlürfen und fast damit Trüffeln essen.
Und das Gefühl haben, sie tun was Gutes in dem Moment.
Ja, ja. Dann sagte er, nein, ich will was ganz anderes. Ich will den größten Lebensmittelmulti der Welt schaffen. Das sind die Kleinbauern, das sind die kleinen Produzenten, das sind die Fischer und Fischerinnen, das sind die Bäuerinnen und Gärtner, ja, das sind die kleinen Märkte. Und die vereinen, bringen wir jetzt zusammen und wir nennen das Ganze Terra Madre. Ja. Und diese Bewegung, die hat Slow Food sozusagen wirklich von unten her ganz anders aufgestellt. Das fand ich damals so großartig, die Idee. Und ich finde es auch heute noch großartig, dass es so ist. Und aus diesem Geist heraus ist auch damals unsere sogenannte Genussgemeinschaft entstanden. Die haben ein paar Jahre später mit der Stadt München ein Bio-Projekt aufgestellt. Wie bringen wir mehr Biofleisch in die Gastronomie und so. Und zwar den Leuten auch klar machen, es kostet auch mehr. Es gibt kleinere Portionen und es kostet mehr. Ja, das ist ja noch das Besondere dabei,
fatal.
Ja, ja, eben fatal, aber es hat funktioniert. Großartig. Und es funktioniert mehr und mehr, ja.
Und diese Frage der Information und auch einer politischen Entscheidung.
Der politischen Entscheidung und einfach auch der persönlichen Begegnung, ja.
Ja.
Wenn man diese Bauern mal kennenlernt, die mit Herzblut hinter ihrer Arbeit stehen und wie man sieht, wie die ihre Tiere behandeln, was eben nicht ein Riesenstall, ob das jetzt Schweine oder Rinder oder Hühner sind, ja, dann merkt man, wie die selbst das auch leben, ja, und das ist was ganz anderes als irgendwo anonym ein Stück Fleisch.
Die Kette hört ja nicht auf, also ja. Es gibt wirklich noch einige Metzger, die mit Leidenschaft das Ganze machen und das Beste aus dem Produkt rausholen, wirklich schauen, dass auch alles verarbeitet wird. Ich meine, wer mal an einem Großschlachthof war, es ist nicht schön. Es ist effektiv, definitiv, ja. Also das können wir Deutschen, wir können sehr schnell sehr viel Fleisch verarbeiten, ob das sinnvoll ist. Das Schwierige ist, glaube ich, immer, wie es eben gerade war, der elitäre Kreis, selbst man schafft mit dem Slow Food oder egal mit welchen Bereichen man es macht, immer schon ein bisschen weiter den Kreis zu setzen und andere Leute anzusprechen. Aber die breite Masse erreicht man leider mit solchen Projekten noch nicht. Und das ist der Knackpunkt, das ist das Schwierige. Und da werden wir, an dem Punkt werden wir, glaube ich, nie wirklich kommen. Da sind wir einfach zu viele für. Ich habe mit einem Freund zusammen ein Freund hat für mich, wie ich in Stuttgart war, eine Firma gegründet, Kuli Alp. Weil er mich kurz bevor ich in Stuttgart meine Stelle angefangen habe, über die Schwäbische Alb gebracht hat, mir verschiedene Produkte gezeigt und gesagt, toll, super, ich kann nicht jeden Tag 10, 20 Leute anrufen und dann über die Alpdüsen das Zeug holen.
Ja.
Dann hat er mal eben schnell in 2 Monaten eine Firma gegründet, nennt sich jetzt Food Coach der Schwäbischen Alb, wo es nur um solche Sachen geht. Und die Bauern sind dankbar. Es hat zwar lang gebraucht, bis sie dann mit drauf einsteigen, aber weil die einfach merken, zusammen kann man halt doch mehr erreichen. Da ist es Wichtige, glaube ich, immer nur auf dem Boden zu bleiben. Wir Menschen neigen ja dann dazu, Profit zu riechen und dann macht man mehr und mehr und mehr. Und dann kann sowas auch ganz schnell kaputt gehen und nach hinten losgehen.
Ja, ich glaube, wir kommen mal so ganz langsam. noch nicht ganz zum Schluss. Wir haben noch so ein paar kleinere, schnellere Fragen vielleicht auch an euch. Aber vielleicht diesen einen Satz, den ich auch aus einem deiner Aufsätze sozusagen rausgenommen habe von dem Journalisten, von dem amerikanischen Michael Pollan, der schreibt, du kannst die Welt verändern mit jedem Bissen. Das werden wir, glaube ich, vielleicht jetzt auch versuchen und weitergeben und alle Leute, die heute zugehört haben, vielleicht auch ihr Essen in ihre Kultur übertragen. Und einfach, dass man sich einfach nochmal ein bisschen überlegt, was kauft man, wann kauft man was, wo kauft man es und so. Dass man
vielleicht, was macht man auch mal wieder selbst? Ja, also ob ich mir nun mal ein paar Tomaten auf den Balkon ziehe oder einfach oder auch nur ein paar Kräuter auf die Fensterbank stelle, ja, um zu sehen, wie etwas wächst und gedeiht, oder mich auch wieder selbst in die Küche stelle.
Oder es einfach nur genießen.
Ja?
Also es fängt ja beim Leitungswasser in München schon an, das wirklich gut ist.
Ja.
Also ich wohne netterweise in dem Gebiet, wo das Wasser für München aufgefangen wird. Und bei uns dürfen wir immer weniger bauen, weil die Münchner immer mehr Wasser verbrauchen, aber für die falschen Zwecke. Aber einfach mal wieder ein Glas Wasser sich aus der Leitung setzen und auch diesen Bissen oder Schluck eher gesagt, zu genießen und festzustellen, was für ein Glück man eigentlich hat mit dem, was man hat.
Okay, dann machen wir jetzt mal noch mal 2, 3 etwas schnellere Fragen. Müssen nicht super schnell sein, aber vielleicht kriegen wir es hin. Habt ihr denn irgendein
Buch oder ein Film zu dem Thema, über das wir heute geredet haben, was ihr dazu empfehlen könntet oder was euch bewegt hat dazu oder was ihr gesehen habt oder wie auch immer.
Zurzeit habe ich ein Buch, das ist sehr anspruchsvoll, ist von einer französischen Philosophin, Corinne Pélichon heißt die, Wovon wir leben, eine Ethik der Ernährung und der Umwelt. Was jetzt natürlich ein bisschen spezieller ist, weil es halt, wie gesagt, auch einen philosophischen Hintergrund hat. Und aber ich finde ihren Ansatz sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin noch nicht ganz durch, ich habe erst angefangen, das Buch hat 400-500 Seiten. Ich bin jetzt auf Seite 70 oder so. Also es dauert noch ein bisschen, bis ich durch bin, da habe ich noch was vor. Natürlich die Bücher von Carlo Petrini, die ich sehr schätze, natürlich klar. Und abgesehen natürlich, dass man sich auch mal vielleicht mal in irgendwelche schönen Sachen reinträumt, wenn man mal wieder durch Kochbücher blättert.
Das ist doch ein Tipp, genau. Bei mir ein bisschen theoretischer, also das Aroma-Kochbuch war wirklich sowas, was ich, glaube 1200 Seiten mal durch, wirklich mal gelesen habe, um festzustellen, was ist Aroma, wie verhält sich Aroma, der Geschmack Tesserakt in dem Moment, wie kombiniere ich Aromen. Aber natürlich auch mal einfach so nette Bücher wie Anthony Bourdain, die Geschichten, das ist für jeden Koch, steht das, glaube ich, irgendwo spätestens im zweiten Ausbildungsjahr, hat man das mal gelesen, um zu wissen, wie war es früher wirklich. Alles erstunken und erlogen wahrscheinlich, aber liest sich aber nicht. Für einen Feierabend, was ich einfach gerne anschaue, sind die Staffeln wirklich von Chef's Table, weil es ein nettes Bild auf die Gastronomie legt und eben dieses Träumen zulässt. Was will ich mal essen? Wo will ich mal essen? Es ist teilweise traurig, wenn man dann in die Lokale geht und zweieinhalb Jahre später exakt das Gleiche noch bekommt. Ist oft dann gar nicht so gut, aber
also das ist eine Doku gemacht. Oder was?
Es ist eine Doku, es geht da wirklich weltweit um am Anfang ging es um Sternekoch, also um die 50 Best List der Welt. Mittlerweile ist ein bisschen mehr Kultur dabei. Ist jetzt eingestellt, ob die neuen Staffeln gut sind. Aber es gibt einen schönen Blick auf die Gastronomie und wie sich Gastronomie heutzutage als Lebensgefühl auch wirklich zeigen kann.
Habt oder hattet ihr ein Vorbild? Oder vielleicht auch ein Vorbildkoch?
Also ich muss ja gestehen, meine ersten Schritte habe ich tatsächlich mit Wolfram Siebeck gemacht. Ja, meine Mutter hat mir eins mal zu Weihnachten geschenkt, aller Anfang ist leicht. Dann habe ich das erst wieder weggelegt, weil ich gesagt habe, so ein Arrogantling, ja, so ein Widerling, ja, von überheblich, wie der schrieb und so. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, danach zu kochen und habe festgestellt, der hat einfach recht.
Kochen ist das Leichteste auf der ganzen Welt, wenn man es kann. Ja, Vorbild, schwierig zu sagen. Ich habe zwei gute Freunde, die in der Selbstständigkeit sind, die ich mir viel zum Vorbild nehme und manchmal auch ein bisschen abkupfer, sage ich mal. Aber das klassische Vorbild nicht. Es gab immer mal, oder es gibt immer mal wieder Köche oder Küchenstile, die man einfach mal essen will und erleben will. Einer meiner größten Wünsche war immer bei Eckhard Witzigmann in der Auberginen kochen zu können. Mit Eckhard Witzigmann durfte ich kochen, aber leider nie in der Auberginen. Aber deswegen als Vorbild nehmen, weiß ich nicht. Man muss seine eigenen Fehler machen.
Es ist ja auch so individuell, also wie wir ja vorhin auch gelernt haben letztlich.
Definitiv.
Es ist ja ganz Persönlichkeitssache, wie der Koch.
Und es ist so schnelllebig geworden. Also ja. Auch in der Gastronomie, die Stile kommen so schnell und gehen so schnell. Das war
anders.
Früher ist man zu einem der fünf Großen gegangen und man war was. Ja. Mittlerweile haben wir 222 Ein-Sterne-Restaurants, 123 Zwei-Sterne-Restaurants und 11 Drei-Sterne. Das hatten wir mal weltweit, überhaupt.
Ja. Okay. Wo sind denn überhaupt die Frauen bei den ganzen? Gibt's viele Frauenköchinnen mittlerweile auch?
Gott sei Dank mehr und mehr, aber es ist halt immer noch kein familienfreundlicher Beruf. Und dementsprechend gibt es einfach viele Frauen, die mit viel Leidenschaft den Beruf anfangen, aber letztendlich dann irgendwann sich dagegen entscheiden. Obwohl es in der Regel die besseren Köche sind oder Köchinnen in dem Moment, weil sie einen viel feineren Gaumen haben. Und ich habe in den Küchen, wo ich war, meistens eine Frau auf dem Saucier gehabt, also Fleisch-Fisch-Posten. Das ist an sich der Herrenposten, wo jeder, der kommt, egal ob er frisch ausgebildet ist oder nicht, wenn man fragt, welchen Posten willst du kochen? Ich will Saucier kochen. Bei mir standen eigentlich immer nur Frauen, weil die mit den Produkten schöner umgehen. Die haben von Grund auf mehr Respekt vom Stück Fleisch, vom Stück Fisch und die handeln dann auch damit besser. Und deswegen waren bei mir meistens Frauen auf dem Posten. Mhm. Aber die meisten leider aufgehört, wegen Familie, Schwangerschaft.
Ja.
Leider.
Esst ihr auch mal Pommes?
Ja, auf jeden Fall.
Selbstverständlich.
Ich esse alles. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie jemand dann immer anfängt von wegen, für dich koche ich nicht, du bist Koch oder du kannst ja nirgends. Nein, ich esse immer genau das, was ich auch erwarte. Wenn jemand aber laut schreit, er macht die beste Pasta oder er macht das Beste drin, dann erwarte ich auch, dass das Beste ist. Ja, also da gehe ich mit der Erwartung ran und dann bin ich auch kritisch. Wenn aber jemand einfach sagt, er kocht gerne und er will mir was kochen, weil er mir eine Freude machen will, dann ist es doch egal, was er kocht. Und gute Pommes sind die Görner für das. Also das ist das Hauptessen jedes Kochs, weil jeder, der mal in einer Hotelküche gearbeitet hat, es gibt immer ein Club-Sandwich und dementsprechend gibt es immer irgendwo Pommes. Und wenn mal wieder keine Zeit für eine Pause ist, dann geht man halt an der Fritte vorbei und holt sich ein paar Pommes.
Es darf auch mal schnell gehen, es darf auch mal Fastfood sein. Also,
es muss Spaß machen.
Es muss auch Spaß machen und vor allen Dingen, bitte, bitte, bitte keine Ideologie und keine Religion draus machen. Ich glaube, das ist eins der...
Sagt der Theologe.
Ja, nein, wirklich so, weil für die Theologie sind und für die Religion sind andere zuständig. Aber bitte, bitte nicht beim Essen.
Am Ende des Tages soll Essen Spaß machen und Freude bringen. Und
Freude
natürlich
bringen,
satt machen.
Richtig. Und satt machen darf es natürlich auch. Es soll es ja auch.
Es gab bei mir in der Küche, oder es gibt bei mir in der Küche immer ein Credo, das ist schnell, heiß, lecker. Das sind die drei Grundkriterien, die jeder feststellen kann. Von Kind über Wachsen über Gourmet, nicht Gourmet. Ich stelle fest, ob ich auf mein Essen lang warte. Ich stelle fest, ob es für mich schmeckt oder nicht schmeckt. Und ich stelle fest, ob mein Essen kalt ist oder warm ist. Und das sind die drei Grunddinger. Und man muss ja nicht immer verkomplizieren. Man muss manchmal ein bisschen weiterdenken. Es ist schön, wenn man darüber diskutiert. Es ist schön, wenn man das Ganze weiterbringt. Aber da sind wir wieder beim Thema, in der großen Runde an einem gedeckten Tisch zu sitzen und einfach nur Spaß zu haben an dem, was da kommt und an dem Genuss Spaß zu haben. Und selbst wenn Essen dann mal nicht ganz so gut ist, aber die Gesellschaft gut ist, das Rundherum-Paket ist das Wichtige.
Ja.
Die einzige Diskussion, die gegeben ist, noch eine Flasche Wein oder nicht eine Flasche Wein. Das ist eine Diskussion, auf die man dann geht.
Okay,
da soll man mal eine Flasche Wein aufmachen. Das ist ein gutes Schlusswort
für uns. Wir werden uns jetzt auch eine Flasche Wein aufmachen, nämlich die der Philipp uns hier mitgebracht hat.
Wir freuen
uns schon sehr drauf, wird sicher ein sehr guter Wein sein. Also, und wir sagen jetzt einfach mal vielen Dank an unsere beiden wunderbaren Gäste heute.
Vielen Dank.
Dass ihr da wart.
Wunderbar. Also vielen Dank auch.
Wir haben viel gelernt, es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Genau.
Fühlt sich sehr kurz an, ist glaube ich doch sehr lange, was wir jetzt gesprochen haben. Könnte noch länger gehen, weil es einfach ein tolles Thema ist, wo glaube ich nie das Gesprächsthema ausgeht.
Nein, das stimmt.
Absolut.
Wir könnten ewig weiterreden, aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Kann nur noch sagen, bestellt ganz viel Essen bei den kleinen Geschmacksjägern. Kommt vorbei. Schaut sie euch an auf Instagram und Facebook oder ruft den Philipp einfach an.
Wir kommen sonst auch zu jedem nach Hause, wenn es ist.
Genau.
Wenn es uns möglich ist.
Lest die Bücher von Johannes Buzay, bitte. Unter anderem eben das Buch Seelenruhe. Ihr findet diese Bücher unter johannes-buzay.de und lest auch seinen Blog unbedingt und alles, was er sonst noch so schreibt. Also wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch das Feenreich in euer Wohnzimmer holt, ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Schreibt uns gerne Nachrichten und eure Gästewünsche auf Instagram und auf Facebook, bitte.
Und schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn ein neues Feenreich mit tollen Gästen entsteht. Bis nächste Woche.
Vielen Dank.
Tschüss.